wenn du das Mittagessen vorbereitest, wenn du am Computer sitzt und der will nicht, wenn du im Feierabendverkehr feststeckst, wenn du bei Lidl oder Aldi nach Schnäppchen stöberst, egal wo, welches Gefühl beherrscht dich dabei? Bist du dann so richtig glücklich und zufrieden oder gestresst, gejagt und innerlich zerrissen? Wir werden ja von vielen Gefühlen beherrscht. Da sind die körperlichen Gefühle. Wenn wir uns wohlig in der Badewanne räkeln oder uns ins warme Bett kuscheln, wenn wir einander umarmen und menschliche Nähe spüren, wenn wir beim Joggen nochmal aufdrehen und so leichtfüßig über den Waldboden fliegen oder durch den Park fliegen und unser Hirn wird von Glückshormonen überschwemmt. Oder wenn wir ein Milkaherz essen oder am Sabbatnachmittag satt und zufrieden auf dem Sofa hängen. Alle diese körperlichen Gefühle sind uns wichtig und wir tun sehr viel dafür, geben auch sehr viel Geld dafür aus. Dann sind da unsere Emotionen, die uns viel stärker beeinflussen als die körperlichen Gefühle. Freude und Trauer, Geborgenheit und Angst, Zuneigung und Hass, Frohsinn und Bitterkeit, gute Laune und Ärger. Sie bestimmen unser Denken ganz stark, mehr als uns manchmal bewusst ist. Aber viel wichtiger als diese ist unsere Grundstimmung. Sie prägt unser Leben noch viel stärker als alle anderen Gefühle. Sie entscheidet darüber, ob wir glücklich sind und das Leben bejahen können. Trotzdem schenken ihr die meisten nur wenig Aufmerksamkeit. Innerer Friede ist eine solche Grundstimmung. Friede mit mir selbst, Frieden mit meinen Mitmenschen, aber auch Friede mit Gott. Obwohl dieser Friede, dieser innere Friede so wichtig ist und viele Menschen ihn ersehnen, haben ihn nur wenige. Und wenn sie ihn schon verspüren, dann sind es oft nur Momente. Der innere Friede leuchtet kurz auf, um schon bald wieder im Dunkeln der Sorgen, der negativen Gedanken oder der inneren Zerrissenheit zu versinken. Viele fragen sich deshalb, ist es überhaupt möglich, inneren Frieden zu empfinden, dauerhaft, tiefgehend? Wenn Verpflichtungen uns im Nacken sitzen, wenn Termine uns hetzen, wenn Nöte uns niederdrücken, wenn Nachbarn uns nerven, wenn es in der Ehe kriselt, wenn die Familie kein Ort der Geborgenheit mehr ist, kann man dann auch noch inneren Frieden empfinden? Eins vorweg, damit keine Missverständnisse auftauchen. Der innere Friede ist etwas anderes als bloße Zufriedenheit, weil sich gerade mal alle unsere Wünsche erfüllt haben. Wir sind vielleicht unzufrieden mit dem Wetter oder dem selbstgebackenen Brot. Wir sind unzufrieden mit unserer Frisur oder unserem Gehalt oder der Rente, fast immer. Aber das hat nichts mit dem inneren Frieden zu tun. Der innere Friede ist mehr. Er ist kein augenblickliches Gefühl, er ist eine Grundstimmung. Etwas, das unser Leben grundsätzlich bestimmt und prägt. Auch dann, wenn nicht alles glatt läuft im Leben. In Johannes 14, Vers 27 verspricht uns Jesus diesen Frieden. Ich lese diesen Text einmal nicht nach der Luther-Übersetzung, sondern nach der Übersetzung Neues Leben. Johannes 14, Vers 27. Ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Ein großartiges Angebot, nicht wahr? Ich schenke euch meinen Frieden. Aber hat es auch Hand und Fuß? Oder ist es nur so eine leere Worthülse, etwas, das man einfach so daher sagt? Wenn Jesus sorgenbeladenen Menschen begegnete, dann wünschte ihn ja jedes Mal Frieden. Da ist eine kranke Frau. Jahrelang lief sie von einem Arzt zum anderen, doch niemand konnte ihr helfen. In ihrer Verzweiflung berührt sie das Gewand Jesu und wird auf der Stelle gesund. Jesus ermutigt sie daraufhin und sagt zu ihr, dein Glaube hat dich gesund gemacht, gehe hin in Frieden. Da ist Maria aus Magdala. Ihre Schuld hat sie fast in die Verzweiflung getrieben. Aber sie findet bei Jesus Annahme, Vergebung, Befreiung. Aus Dankbarkeit salbt sie seine Füße mit einem teuren Öl. Während die einen von Jesus kritisieren, weil er sich von dieser Frau da anfassen lässt, und die anderen von Verschwendung sprechen, weil Geld ihnen wichtiger ist als Mitmenschlichkeit, da wendet sich Jesus ihr zu und sagt zu ihr, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden. Da verkriechen sich die verängstigten Jünger im Raum, verrammeln alle Türen und Fenster, weil sie meinen, dass es ihnen nun an den Kragen geht. Doch Jesus erscheint ihnen und sagt zu ihnen: Friede sei mit euch. Jesus wollte, dass es den Menschen gut geht, dass sie sich wohlfühlen. Aber vielmehr noch wollte er, dass sie von einem tiefen und dauerhaften Frieden erfüllt werden. Wenn du gefragt wirst, hast du diesen Frieden? Prägt er dein Leben, egal wo du lebst, bist und arbeitest? Auch wenn du Schweres tragen musst, auch wenn im Leben nicht alles glatt läuft, kannst du dennoch sagen, ja, ich habe diesen Frieden? Oder fühlst du dich eben auch gestresst, gejagt und innerlich zerrissen? So wie Jesus haben sich die Menschen damals häufig mit den Worten begrüßt: Friede sei mit dir. Wir sagen ja nur noch: Wie geht's? Ohne darauf eine ehrliche oder ausführliche Antwort zu erhalten wollen, ja? Oder möchtet ihr, dass da eine halbe Stunde über seine Krankheiten spricht? Oder wir sagen nur noch: Hallo. Oder noch kürzer: Hi. Was meint ihr, wie würde die Kassiererin bei Lidl oder Aldi reagieren, wenn ihr sie mit den Worten begrüßen würdet: Friede sei mit ihnen? Ich glaube, da kann man die Gedanken der Angesprochenen regelrecht erraten. Komischer Vogel, seltsamer Couch. Mann, redet der aber gestellt, kleine Schraube locker, oder? Ich kann euch sagen, sie wird diesen Gruß aber nicht mehr vergessen. Genauso wie ich nicht vergessen kann, dass mein Fahrradhändler sich mit den Worten verabschiedete, ohne zu wissen, dass ich Pastor bin: Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Wer hat das denn schon einmal von einem Verkäufer gehört? Was bedeutet das Wort Frieden überhaupt? Der Duden sagt, Frieden bedeutet ursprünglich Freundschaft und hat etwas mit Versöhnung zu tun. Das hebräische Wort Shalom ist ja viel umfassender. Es bedeutet Unversehrtheit, Heil, Frieden, Wohlergehen, Gesundheit, Sicherheit und Ruhe. Das griechische Wort Eirene, das hier in dem Text steht, daher kommt ja der Mädchenname Irene, dieses griechische Wort Eirene bedeutet wie im Deutschen Freundschaft und Versöhnung. Getrenntes wieder zusammenfügen. Wenn Jesus uns Frieden schenken möchte, dann will er nicht einfach nur, dass sich alle unsere Wünsche erfüllen. Dass alles in unserem Leben so läuft, wie wir es erwarten. Dass alles perfekt und ideal ist, sodass wir endlich zufrieden sind. Nein, er möchte mehr. Er will uns wieder mit Gott zusammenbringen, mit ihm versöhnen, Freundschaft mit Gott, und dadurch sollen wir Frieden und Ruhe finden. Als Jesus seinen Jüngern den Frieden zusprach, wie wir gerade gelesen haben, da stand ja seine Kreuzigung unmittelbar bevor. Die Jünger waren verwirrt, hatten viele Fragen, Spannung hing in der Luft. Deswegen sagte Jesus zu ihnen: Ich lasse euch ein Geschenk zurück. Meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Der Friede, den Jesus uns schenkt, ist nicht wie der Friede, den uns die Welt anbietet. Ja, welcher Art Frieden bietet uns denn die Gesellschaft an? Nun, da haben wir den politischen Frieden, der auf Verträgen beruht und Krieg verhindern soll. Dann haben wir den Hausfrieden und den Landesfrieden, die uns Rechtssicherheit vor Kriminalität und Gewalt bieten sollen. Schließlich wollen wir ein Leben in Ruhe, Wohlstand und Sicherheit. Aber das allein macht uns nicht glücklich. Wir leben ja in einem Land, wo wir Sicherheit und Wohlstand haben. Und trotzdem gehören die Deutschen zu den Völkern mit der höchsten Depressions- und Selbstmordrate. Unser moderner Glaube, dass es keinen Gott gibt, dass mit dem Tod alles aus ist, dieser moderne Glaube, hat uns also nicht glücklich gemacht und unser Wohlstand erst recht nicht. Wir brauchen noch ein friedliches Miteinander am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der Familie. Und wie oft wird dort gestritten, gestichelt, gemobbt oder auch die Fäuste geballt? Der Grund, weshalb es mit dem Frieden in der Gesellschaft nicht klappt, ist, dass etwas Entscheidendes fehlt. Die Menschen sind nicht mit Gott versöhnt. Oder nicht wirklich mit ihm versöhnt. Und dieser fehlende Friedensschluss mit Gott wirkt sich bis in ihr tiefstes Innere aus. Das ist eine tiefe Lücke im Leben vieler Menschen, im Leben vieler Christen. Und das macht sie innerlich unruhig, ohne dass sie wissen, woher das überhaupt kommt. Viele Menschen versuchen nun, diese Lücke mit etwas anderem zu füllen als mit einer engen Beziehung zu Gott. Ein erfolgreicher und gut verdienter Architekt, der an der Flasche hing und trotz aller Therapien und Gruppengespräche nicht davon loskam, gestand mir: Mein Leben ist wie ein Brett. In diesem Brett ist ein Loch. Ich weiß nun nicht, was dort früher war, aber es ist nun mal weg und hat eben dieses Loch hinterlassen. Und nun versuche ich, dieses Loch mit Alkohol aufzufüllen. Aber weil es nur ein dünnes Brett ist, mein Leben, läuft der Alkohol unten ständig durch. Deswegen muss ich immer wieder nachgießen. Deswegen muss ich immer wieder trinken. Als ich ihm antwortete: Dieses Loch hat früher Gott ausgefüllt. Aber sie haben ihn aus ihrem Leben gezogen und weggeworfen. Erst wenn sie Jesus Christus wieder in ihr Leben hineinlassen und er es ganz ausfüllt, werden sie inneren Frieden finden und loskommen von der Flasche. Da verabschiedete er sich ganz eilig mit den Worten: Vielen Dank, Herr Landpastor. Aber das wollte ich nicht hören. Er kam von seiner Sucht nicht los und scheiterte schließlich beruflich und auch in seiner Ehe. Glücklich wurde er nicht. Viele Menschen versuchen nun, diese Lücke, dieses Loch in ihrer Seele durch Dinge zu füllen. Berufliche Position und Erfolg, Titel, Nobelschlitten, Luxushäuser oder ein bisschen kleiner, HD-Fernseher, iPod, Turbo-Notebook, Multifunktionshandy. Und weil das alles nichts hilft, versuchen sie es mit Alkohol und Koks, mit Nikotin und Koffein, 24 Tassen am Tag. Und weil das auch nichts hilft, sondern höchstens die Symptome der Entzugserscheinung dämpft, versuchen sie es mit Selbsthilfekursen, mit Selbsterfahrungsgruppen, mit Esoterik und Meditation. Viele Menschen versuchen es mit Spaß, Spaß und nochmal Spaß und sie meinen, wenn sie genug davon haben, dann werden sie endlich zufrieden und damit glücklich sein. Für Spaß riskieren sie alles, ihre Gesundheit, ihr Familienglück, ihr Geld und ihre Zukunft. Also mit einer Suzuki Hayabusa, das ist übrigens ein Motorrad für die Nicht-Eingeweihten, mit einer Suzuki Hayabusa mit 300 Sachen über die Autobahn zu fetzen, sodass man nichts sieht, außer einen weißen Strich. Das bringt ihnen den richtigen Kick. Das bringt ihnen den richtigen Kick. Für kurze Momente. Aber glücklich sind sie nicht. So sagt es ein Jugendlicher, der früher mal in die Adventgemeinde ging. Das entscheidende Element des Friedens, das fehlt ihnen nämlich. Ich werde noch gleich darauf eingehen. Deshalb ist der Friede, den die Gesellschaft, die Welt uns anbietet, nur kurzlebig. Er füllt uns nicht wirklich aus. Er bleibt an der Oberfläche. Er kann ein gequältes Gewissen nicht beruhigen. Er hilft nicht bei den tiefen Wunden, die das Schicksal schlägt. Und er lässt uns im Stich, wenn wir unheilbar krank werden. Da können wir einen Mitmenschen fragen, ob er denn zufrieden sei, und er wird vielleicht antworten, aber ja, weil gerade der neue Porsche vor der Tür steht oder der neue Golf. Doch dieser Friede verfliegt wieder. Er hat keinen Bestand. Spätestens dann, wenn der Tod an die Tür klopft, dann ist aller Spaß vorbei. Game over. Das bunt flackernde Licht geht aus. Dann sind da oft nur noch Schmerzen, Enttäuschung, Bitterkeit und keine Hoffnung. Und das kommt nicht erst, wenn man 80 Jahre oder mehr auf dem Buckel hat. Wie viele Menschen leben doch ohne Frieden in dieser Welt? Und wie viele verlassen diese Welt ohne Frieden? Der Friede, den die Gesellschaft uns einbietet, ist eben nur hauchdünn und reißt deshalb schnell ein. Er ist nur eine Folie, die das Loch in der Seele kaschiert. Viele Vergnügen, die unser Leben ausfüllen sollen, sind sogar die Ursache dafür, dass wir Glück und Frieden verlieren. Das schnelle Geld, Karriere auf Kosten anderer, die außereheliche Affäre, vieles reißt uns richtig runter, das Glück und Spaß und Erfolg und Zufriedenheit schenken sollte. Da steckt man schnell in eine Sackgasse. Frieden kommt also nicht durch Dinge, nicht durch Tabletten und Genussmittel, nicht dadurch, dass alle unsere Wünsche wahr werden, nicht dadurch, dass wir viel Spaß haben. Der Friede kommt vielmehr, und das ist jetzt wichtig, der Friede kommt, wenn wir eine enge Beziehung zu Jesus Christus haben. Deswegen schreibt Paulus: Jesus Christus ist unser Friede. Der Friede wächst nicht in uns auf, wenn unsere Wünsche wahr werden. Der Friede kommt, wenn Jesus in unser Leben kommt, wenn er es ganz ausfüllt. Deshalb brauchen wir eine enge Beziehung zu ihm. Da brauchen wir nicht monatelang zu warten und zu beten. Nein, das kann hier und heute geschehen. Der Kern des Friedens ist also eine Beziehung. Eine Beziehung zu Gott durch Jesus Christus. Ohne diese Beziehung ist kein dauerhafter Friede möglich. Hin und wieder treffe ich Menschen, die fühlen sich großartig, wenn sie einen Gottesdienst besucht haben, in dem sie gefühlsmäßig stark angesprochen worden sind, besonders durch die Musik. Aber 2-3 Tage später hängen sie wieder durch und sagen gewöhnlich, ich müsste mal wieder geistlich auftanken. In Wirklichkeit meinen sie gefühlsmäßig, emotional auftanken. Aber nicht Hochgefühle bilden die Grundlage des inneren Friedens, sondern eine tiefe Beziehung zu Gott durch Jesus Christus. Kalenderzettel, Gottesdienstbesuche, Lobpreislieder, Predigten, das kann uns alles keinen Frieden schenken, wenn wir keine Beziehung zu Gott haben. Wenn er ein ferner Gott ist, zu dem wir keine Beziehung haben. Wenn er ein Gott ist, für den wir nichts empfinden. Von dem wir nur erwarten, dass er uns vor Schicksalsschlägen und Gefahren und Katastrophen bewahrt. Von dem wir nur erwarten, dass er uns am Ende friedlich einschlafen lässt und uns natürlich das ewige Leben schenkt. Für den wir aber nichts empfinden. Ohne eine enge Beziehung zu Gott bleibt der Friede für uns ein Fremdwort. Dann fehlt uns diese innere Gelassenheit, die Ruhe inmitten der Hektik des Alltags. Dann werden wir von Stürmen aufgewühlt, geschüttelt, durcheinander geworfen. Wo aber Christus in unserem Herzen wohnt, wo er unser Denken ausfüllt, wo er unser Wollen und Planen bestimmt, wo er unsere Gefühle durch den Heiligen Geist leitet und wir das auch zulassen, da kehren Ruhe und Sicherheit ein. Also keine äußeren Umstände, keine Ereignisse, keine Dinge, keine Erfüllung unserer Wünsche können uns diesen Frieden schenken, sondern nur eine Beziehung zu Jesus, von dem Jesaja sagt, dass er der Friedefürst ist. Er schenkt uns einen Frieden, der nicht erschüttert werden kann, den uns niemand rauben kann, der bleibt und der uns Sicherheit schenkt. Jesus will mit diesem Predigttext nun nicht sagen, dass wir dann keine Probleme mehr in unserem Leben haben, keine Lebensstürme, keine Schwierigkeiten. Nein, er will uns nur klar machen, dass wir in all dem nicht untergehen werden, dass diese Ruhe, diese Sicherheit bleibt, auch wenn alles um uns herum zu zerbersten droht. Wir müssen uns alle doch immer wieder gegen den Wind stemmen. Doch wenn andere Menschen verzweifeln, wir haben eine Beziehung zu jemandem, der die Welt überwunden hat, der Friedefürst ist. Er ist unser Friede. Egal, was uns in unserem Leben begegnet, und wir mögen manchmal sagen, Herr, warum muss ich das alles durchmachen? Aber egal, was uns in unserem Leben begegnet, Jesus ist immer bei uns. Gott ist ein liebender Gott und er möchte, dass wir Sicherheit und Frieden haben. Jesus hat ja selbst auf dieser Welt gelebt. Er weiß, was wir durchmachen, was machen müssen. Er weiß, wie wir uns fühlen, wenn man uns ablehnt, wenn wir nur Kritik erfahren, aber keine Liebe, wenn man uns mobbt, wenn alles schief geht. Er weiß das und er fühlt mit uns. Wenn wir uns einer solchen Situation wieder an ihn wenden und ihn bitten, uns durch den Heiligen Geist Liebe, Freude und Frieden zu schenken, dann werden wir erleben, wie er unser aufgewühltes Herz wieder zur Ruhe bringt. Deshalb brauchen wir diese enge Beziehung zu ihm, Tag für Tag. Es war Anfang des Jahres 2008. Ein Prediger in Brasilien hielt an, um einen Tramper mitzunehmen. Er sah ziemlich abenteuerlich aus, Lederjacke, Jeans, aber am ganzen Körper war er tätowiert und überall hat er Piercingringe. Der Prediger stellte sich ihm vor und sagte, dass er Pastor der Adventgemeinde sei. Und ich bin Luzifer, brach es aus dem jungen Mann raus. Und dann legte er los. Das Christentum habe doch vollkommen versagt. Es sei doch nur noch ein Witz. Jesus hätte keinerlei Bedeutung in dieser Welt, aber Satan, der hätte Macht. Ich weiß ja nicht, wie ihr reagiert hättet. Er hat aber keine Vollbremsung hingelegt und den jungen Mann rausgeschmissen, sondern nur freundlich gelächelt und ihn eingeladen, zu einer Evangelisation von Mark Finlay am Abend zu kommen. Der junge Mann versprach es. Normalerweise ruft Mark Finlay am Ende des Vortrags die Besucher der Vorträge immer nach vorne zum Podium auf, wenn sie ihr Leben Jesus übergeben wollen. Aber diesmal tat er es nicht. Er wusste auch nicht, weshalb. Er bat die Leute nur, da aufzustehen, wo sie gerade saßen. Plötzlich lief ein junger Mann durch den Mittelgang nach vorne, stürmte auf das Podium, setzte sich zu Füßen von Mark Finley. Tränen liefen ihm über das Gesicht. An ganzem Körper war er tätowiert und überall hat er Piercingringe. Und dann rief er mit Tränen in der Stimme: Jetzt weiß ich, welche Macht Jesus Christus hat. Jetzt weiß ich es. Er hatte Frieden gefunden, weil er Jesus kennengelernt hatte. Da mag jemand fragen, wie kann ich denn diesen Frieden festhalten? Tag für Tag werden wir von Verpflichtungen und Terminen gejagt, müssen Verluste wegstecken oder erleben, dass alles ganz anders kommt, als wir es erwartet und gehofft und gewünscht haben. Da bekommt der innere Friede schnell Risse. Es gibt da sicherlich eine Menge guter Ratschläge, weil Menschen leicht unzufrieden werden, wenn ihre Wünsche nicht wahr werden, raten uns Psychologen, diese Wünsche nicht zu hoch zu schrauben, nicht immer alles perfekt haben zu wollen, nicht immer alles hundertprozentig vollkommen zu haben zu wollen und uns nicht ständig mit dem Bessergestellten zu vergleichen. Da ist viel dran. Wer perfektionistisch denkt und alles immer 100% vollkommen haben möchte, wer sich immer mit dem vergleicht, was er nicht sein und nicht haben kann, der wird unzufrieden und das nagt an seiner Seele, an seinem Herzen. Weil viele Menschen sich viel zu viel mit dem vielen Negativen in dieser Welt beschäftigen, ständig darüber reden und nachdenken, raten uns Psychologen, uns vielmehr auf das Gute und Positive zu konzentrieren. Und da ist viel dran. Wenn ihr einmal darüber nachdenkt, was so negativ in eurem Leben ist, pausenlos darüber nachdenkt, die ganze Woche darüber nachdenkt und es in dunklen, düsteren Farben ausmalt, was passiert dabei? Ganz klar. Es wird größer, es wird schwerer, es wird erdrückender, bis ihr es kaum noch ertragen könnt. Da werden aus kleinen Schwierigkeiten gleich Katastrophen. Und Katastrophen bedeutet so etwas wie Weltuntergang. Deswegen raten uns Psychologen, wir sollten uns vielmehr auf das Positive konzentrieren. Schon Paulus schreibt in Philipper 4, Vers 8, dass wir auf das Gute, das Schöne und Liebenswerte schauen sollen. Auf das, was lobenswert ist, worüber wir uns freuen können. Dass wir uns also vielmehr mit dem Positiven des Lebens beschäftigen sollen. 4 Verse vorher sagt er noch, freut euch in dem Herrn alle Zeit und abermals sage ich euch, freut euch. Und viele Christen antworten ihm im Chor, Paulus, wie kann ich mich freuen, wenn mein Chef, wenn mein Kollege, wenn mein Ehepartner, wenn meine Kinder, wenn mein Haus, wenn mein Auto, dann kommen alle diese negativen Wenn. Natürlich, da kann man sich auch nicht freuen. Man sollte einfach mal 4 Verse weiterlesen, was Paulus da noch dazu sagt. Denkt darüber nach, was gut ist, was schön ist, was liebenswert und lobenswert ist. Auch bei dem Nachbarn oder dem Ehepartner, mit dem man im Clinch liegt, oder den Eltern, mit denen man sich vielleicht nicht versteht. Denkt an die guten Seiten, das Schöne, das Erfreuliche. Dann klappt es auch mit denen. Aber das ist nicht alles. Wenn die Grundlage des inneren Friedens eine Beziehung zu Gott ist, dann können wir nur an diesem Frieden festhalten, wenn wir die Beziehung zu Gott vertiefen. Daran arbeiten. Wir können ja keine Beziehung zu einem Menschen aufbauen, wenn wir nicht mit ihm reden, nicht auf ihn hören, nicht das tun, was er gerne möchte, seine Interessen nicht teilen, ihm nicht vertrauen. Mit Gott ist das nicht anders. Im Gebet uns ihm gegenüber öffnen, nicht einfach immer nur Wunschkataloge herunterrasseln, das kann man im öffentlichen Gebet tun, sondern mal darüber sprechen, was uns bedrückt, unsere Sorgen, Ängste, unsere belastenden Gedanken mitteilen, aber auch unsere Wünsche und unsere inneren Sehnsüchte und Hoffnungen. Das alles stärkt unsere Beziehung zu ihm. Lesen, hören, nachdenken über sein Wort. Das stärkt unser Verständnis für Gottes Absicht für unser Leben, dass er Gedanken des Friedens und nicht des Leides über uns hat, wie Jeremia es schreibt. Im Psalm 119, Vers 165 schreibt David, großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben, sie werden nicht straucheln. Auch hier geht es nicht einfach nur um Gebote und Gesetze, es geht um Beziehung. Wer beispielsweise niemals die Wünsche seines Ehepartners respektiert, sondern stets das Gegenteil von dem tut, was der andere gerne möchte, der darf sich ja nicht wundern, dass seine Ehe den Bach hinunterrauscht. Das wissen wir zwar alle, aber nur theoretisch vielleicht. Auch mit Gott ist keine Beziehung möglich, wenn wir ihm nur unsere Wünsche vortragen und natürlich erwarten, dass er sie alle lückenlos erfüllt und wir nicht, dann beginnen wir mit ihm zu hadern. Und wenn wir nicht daran denken, dass er auch Wünsche an uns hat. Seine Wünsche hat er uns mitgeteilt, in den 10 Geboten, in der Bergpredigt, in den Anweisungen der Apostel für ein Leben mit Jesus. Seht es einmal so, das sind nicht einfach nur Gebote und Gesetze, das sind Wünsche Gottes an uns. Wer von euch hat eine Beziehung zum Verkehrsminister? Keiner. Warum beachtet ihr denn seine Regeln und Gesetze und Wünsche? Natürlich macht er das nur, wenn kein Starrenkasten ist und keine grüne Minna, ist ja nicht mehr grüne Minna, die blaue Minna, also keine Polizei mehr da ist, dann beachtet ihr sie vielleicht nicht, oder? Ist es nicht so, dass die meisten Verkehrsteilnehmer diese Regeln nur beachten, weil sie Angst vor Strafe haben? Und so sehen viele Menschen auch Gott, viele Christen sehen Gott so. Der hat da so seine Engelpolizei, die alles schön eintragen in ihr dickes Buch und dann gibt es ein Knöllchen vom Himmel und Punkte im Himmel und vielleicht kein ewiges Leben. Wenn wir so Gott sehen, dann haben wir auch keine Beziehung zu ihm. Aber wenn ich eine enge Beziehung zu ihm habe, ihn liebe, dann werde ich auch seine Wünsche respektieren. Wenn wir uns also Gott gegenüber öffnen, ihm vertrauen, auf sein Wort hören und danach handeln, dann verstärken wir unsere Beziehung zu ihm. Und dann wird uns auch ein Friede ausfüllen, den uns nichts und niemand rauben kann. Wenn Menschen von ihren Problemen, ihren Schwierigkeiten in Niederlagen und Niederlagen berichten und manchmal müssen wir da Dinge anhören, die wünschen wir nicht mal unserem ärgsten Feind. Wenn Menschen von ihren dunklen Stunden berichten, dann sagen sie uns manchmal, dass sie trotz allem weiter an Gott festhalten, ihm weiter vertrauen, ihm weiter folgen. Und dabei strahlen sie einen Frieden aus, den Psychologen nicht erklären können. Ihr Geheimnis ist ihre Beziehung zu Gott, ihre Freundschaft mit Gott. Professor John Powell hielt einen Glaubenskurs in Chicago. Mitten unter ihnen saß ein Student mit schulterlangen blonden Haaren. Sein Name war Tommy. Tommy war ein Atheist, ein Quertreiber. Ständig stellte er in Frage, dass es einen liebenden und gerechten Gott geben könne. Mit seinen Einwänden nervte er alle ganz gewaltig. Professor Paul war schließlich froh, als der Glaubenskurs endete. Als sich Tommy von ihm verabschiedete, fragte ein wenig ironisch, Professor, glauben Sie, dass ich jemals Gott finden werde? Nein, sagte der Professor, glaube ich nicht. Oh, dachte Tommy, ich dachte, das hätten Sie aber gerne gehabt. Er drehte sich um und wollte schon davongehen. Da sagte Professor Paul, Tommy, nicht du wirst Gott finden, aber Gott wird dich finden. Der junge Mann hielt kurz inne, zuckte mit den Schultern und verließ den Seminarraum. Einige Jahre später hörte Professor Paul, dass Tommy krank geworden sei. Er hätte Krebs im Endstadium. Kurz darauf besuchte ihn der junge Mann in seinem Büro. Er war bis auf die Knochen abgemagert, durch die Chemotherapie waren auch seine Haare ausgefallen. Aber seine Stimme war fest und seine Augen leuchteten. Nachdem sie sich herzlich begrüßt hatten, fragte Professor Paul, Tommy, möchtest du einmal über deine Zukunftsaussichten sprechen? Ja, warum nicht? Also, was möchten Sie wissen, Professor? Tommy, wie fühlt man sich, wenn man erst 25 Jahre alt ist und schon sterben muss? Nun, sagte Tommy, das könnte schlimmer sein. Das könnte schlimmer sein, sagte Professor Paul. Schlimmer sein als was? Ja, sagte Tommy, wenn man 50 ist und man hat keinen Glauben, keine Werte, kein Frieden, sondern nur Geld. Der Professor schaute ihn erstaunt an. Ja, sagte Tommy, Sie hatten recht gehabt. Ich habe Gott nicht gefunden. Aber Gott hat mich gefunden und das hat mein Leben verändert. Ich schenke euch meinen Frieden, hat Jesus uns versprochen. Ich wünsche uns, dass dieser Friede auch unser Leben verändert. Amen.